Dieser Krieg wird ja häufig so dargestellt, als ob es im Wesentlichen nur um europäische Großmächte geht und Kriegsschauplätze in Europa mit den Stellungskriegen, Grabenkriegen, vor allem zwischen Deutschem Reich und Frankreich und Richtung Russland, häufig auch als Fokus des Ganzen. Aber welche Rolle spielen eigentlich dann die Kolonien dieser beteiligten Länder in diesem Ersten Weltkrieg?
Ja, also die Kolonien spielen insofern eine Rolle, als sich dort auch natürlich die Kriegshandlungen abspielen, und sie spielen auch eine Rolle natürlich als Unterstützer, Unterstützung zumindest also für Frankreich und England spielt es eine große Rolle, auch was Menschen angeht oder Menschenmaterial, muss man in diesem Fall vielleicht sarkastischerweise sagen. Also Kolonialtruppen, die also auch dann an den Kriegsschauplätzen in Europa in Massen eingesetzt werden. Eigentlich sollte in den Kolonien gar kein Krieg stattfinden. Da gab es ja dieses Abkommen in Berlin unter Bismarck, wo sozusagen die Kolonien von Kriegen sozusagen ausgeschlossen werden sollten. Aber sie wurden natürlich gleich mit Kriegsbeginn mit in diese kriegerischen Auseinandersetzungen hineinbezogen. Wobei es natürlich für die Menschen, die in diesen Kolonien als Kolonisten, als europäische Kolonisten lebten, insbesondere was die deutschen Kolonien da anging, von vornherein klar war, dass das für sie nicht gut ausgehen konnte und man da also militärisch mit Sicherheit den Kürzeren ziehen musste. Das war also sozusagen vom ersten Tag an klar.
Es ging gerade eben, klang ja schon die deutschen Kolonien an. Von denen gab es ja eigentlich nicht so wahnsinnig viele. In wie vielen Kolonien kam es tatsächlich auch zu Kampfhandlungen? Also muss ich mir das so vorstellen, dass da wirklich auf der ganzen Welt überall kleine Kampfhandlungen waren, oder bezieht sich das hauptsächlich auf so ein paar ganz konkrete Orte?
Also es, so viele Kolonien, wie du sagtest, gab es nicht, aber schon eine ganze Reihe. Es gab also die großen Kolonien in Afrika, Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika. Und dann gab es noch ein paar Togo und sowas, so ein paar kleinere Enklaven sozusagen in Afrika. Dann gab es Samoa und die Südsee, einige Besitzungen. Und dann gehörte auch in China der Hafen Qingdao dazu, mit so ein bisschen Umland. Also es gab überall versprengselt auf der Welt diese kolonialen Gebiete, Kolonialgebiete. Und die waren, wie gesagt, militärisch nicht. Die hatten da zwar Truppen natürlich, es hat ja auch Kolonialkriege gegeben gegen die dort einheimische Bevölkerung. Insofern gab es dort also Kolonialtruppen, sogenannte Schutztruppen genannt, und die da stationiert waren, aber das waren natürlich nicht so wahnsinnig viele. Ich kann es vielleicht mal einfach einem Beispiel darlegen. Also diese Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika, also heutige Tansania ungefähr, also nicht exakt, aber ungefähr das heutige Tansania, hatte also eine Stärke von 410 Offizieren und 2700 Askari. Muss ich vielleicht kurz erklären. Die Offiziere waren weiße Deutsche, die also aus dem Kaiserreich da eine Zeit lang ihren Dienst absolvierten. Und die Askari, das war eine Besonderheit in der deutschen Kolonialtruppen. Das waren also Einheimische, kann man jetzt nicht sagen, denn ursprünglich kamen die aus dem Sudan und oder waren Zulus. Jedenfalls waren afrikanische, schwarzafrikanische Mannschaften, die also sozusagen das Gros der Armee bildeten, und nur die Offiziere waren Weiße. Das war es in Deutsch-Ostafrika eine Besonderheit. Das hatte damit zu tun, dass die klimatischen Verhältnisse dort so waren, dass Europäer das also nur schwer verkraften konnten. Das war in Deutsch-Südwestafrika anders. Da waren also diese Truppen nur aus weißen Deutschen. Die Schutztruppen aus weißen Deutschen bestanden nur aus weißen Deutschen.
Eigentlich sollte ja kein Krieg in den Kolonien geführt werden zwischen Kolonialmächten, so die Kongo-Konferenz von 1848. Und es hat ja auch funktioniert für viele Jahre bis zu diesem Krieg. Wieso ist es in diesem Moment umgekippt? Also von dieser Idee, dass praktisch die eigenen Vorstellungen zivilisierende Kolonialmächte sich nicht gegenseitig bekriegen sollten, um sich auf das Kolonialisieren zu konzentrieren, dann dieser Bruch kommt in dieser Auseinandersetzung?
Na, dieser Krieg, da ging es natürlich sozusagen von vornherein ums Ganze. gemacht hatte, ja, also seit 1871 in Europa so ein Krieg nicht mehr stattgefunden, das Deutsche Reich also mit involviert war. Das heißt, das Deutsche Reich war ja erst 1871 aus dem Krieg hervorgegangen. Und von daher hatte dieser Krieg eine ja eine ganz andere Dimension. Es hat ja auch vorher so einen, wie gesagt, noch nicht gegeben. Da wurden viele Dinge nicht beachtet oder über Bord geworfen. Also ich erinnere an die Hungerblockade, die England, also Großbritannien, schon am 1. August, also noch vor der offiziellen Kriegserklärung oder Kriegseintritt gegen Deutschland verhängt hat, also um von Lebensmitteln und Rohstoffen das Land abzuschneiden. Das hat ja auch funktioniert. Aber das war natürlich auch ein Bruch aller völkerrechtlichen Abmachungen und so weiter. Da sind ja auch dann sehr viele Menschen, vor allem Zivilisten, durch die Folgen dann ums Leben gekommen. Und insofern war auch klar, dass also diese kolonialen Abmachungen da, das keine Geltung mehr hatte. Denn es ging jetzt eben, wie gesagt, um eine ganz große imperiale Auseinandersetzung. Und im Krieg ist dann eben alles erlaubt sozusagen.
Im Krieg ist alles erlaubt. Ist das dann auch, wie das in den Kolonien auch wahrgenommen wurde, so mal den Schwenk praktisch in die Perspektive als Bevölkerung in einer Kolonie?
Naja, das muss man sich halt so vorstellen. Es gibt ja die Kolonialmacht, die also sozusagen die Menschen dort, die dort eigentlich leben, kolonisiert, also unterdrückt. Die also auch gar keine richtigen vollen Menschenrechte sozusagen genießen. Und diese Großteil dieser Bevölkerung hat mit diesem Krieg eigentlich insofern nichts zu tun, als dass er davon keinerlei also Vorteile hat oder also eigentlich nur Nachteile zu erwarten hat und eigentlich auch gar nicht daran beteiligt ist, weil es ja keine schwarze afrikanische Nation jetzt sozusagen eben als Player in diesem Zusammenhang gibt, sondern diese Kolonialmächte das besetzt haben, diese Länder besetzt haben und dann praktisch als Besatzungsmacht auf diesen Ländern diese Kriege führen. Die führen sie also auch gleich mit voller Wucht. Das geht also 1914, wie gesagt, gleich in den ersten Wochen schon los. In Deutsch-Ostafrika greifen die Engländer an, das heißt, wenn man jetzt sagt, die englische große Großbritannien hat das ja schon mal sozusagen auch so einen kolonialen Geschmack, weil natürlich nicht weiße Soldaten, weiße Offiziere schon da einmarschieren, aber eben es vor allen Dingen diese indischen Einheiten sind, die dort eingesetzt werden, die also die ostafrikanische Stadt Tanga da einnehmen sollen, nur die von den Deutschen besetzt ist, zur deutschen Hafenstadt da zählt in dieser Zeit. Und die werden da also dann zurückgeschlagen. Aber diese Angriffe, die also dort stattfinden, werden eben von dieser, vor allen Dingen von indischen Regimentern unter britischer Führung durchgeführt. Und die deutschen Einheiten, die sich wehren, werden auch wieder von weißen Offizieren geführt, die also auf diesen Askari-Mannschaften beruhen. Die führen also dort diese Kriege aus. In den anderen Kolonien, wie gesagt, sind dies vor allen Dingen, was die Deutschen angeht, eben Truppen, die aus Deutschland gekommen sind, die da eben so stationiert sind. Dort sind aber die Kämpfe bis 1916 im Wesentlichen beendet. Also diese ganzen Kolonien werden ziemlich schnell besetzt. Nur in Deutsch-Ostafrika ist das anders. Da ist ja der Paul von Lettow-Vorbeck, ein Name, den man ab und zu nochmal auf Straßenschildern sehen kann, tätig. Das ist der Kommandeur der Schutztruppen da, die natürlich den englischen Angriffen dann, beziehungsweise englisch-südafrikanischen Truppen, die dann vor allen Dingen da eine Rolle spielen, nicht so lange wirklich richtig was entgegensetzen kann. Der zieht sich dann zurück und führt dann einen sogenannten Buschkrieg, also heute würde man sagen Guerillakrieg, und den führt er dann also bis zum Kriegsende durch und ja, kommt dann sozusagen sich da einen entsprechenden Ruf und kommt dann so als großer Kriegsheld nach dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland zurück, weil er eben da die ganze Zeit mit seinen Leuten gekämpft hat. Wobei es eben da auch so ist, dass eben die meisten Leute, die auf seiner Seite gekämpft haben, eben diese Askaris gewesen sind und die weißen Deutschen also nur wenige hundert Mann stark gewesen sind bei dieser Truppe. Also wie gesagt, ein sehr langanhaltender Krieg, da gibt es dann die verschiedensten, gäbe es die verschiedensten Geschichten zu erzählen. Außer diesen kämpfenden Truppen muss natürlich auch diese Versorgung organisiert werden. Das muss sich ja aus dem Land sozusagen alles versorgen. Es gibt ja keine Munitionsfabriken oder irgendwas. Also muss man da im Land sozusagen hausen. Dann muss man also auch noch statt außer den richtigen Soldaten mit Waffen auch noch Trägern organisieren. Das müssen alle Armeen, die sich da beteiligen. Und es gibt nur von den britischen Truppen gibt es also eine Schätzung, dass da mindestens allein an den Trägern 100.000 Leute auf britischer Seite verreckt sind. Wie gesagt, von deutscher Seite gibt es da keine Zahlen. Aber Leto Vorbeck kommt jedenfalls dann als Kriegsheld nach Deutschland zurück. Und deswegen sind ja bis heute, wie gesagt, viele Straßen nach ihm noch benannt oder einige zumindest. Es hat ja einige Umbenennungen auch in dieser Richtung gegeben. Denn Leto Vorbeck ist dann nach dem Ersten Weltkrieg erst so ein Freikorps-Gründer und ist dann in den Kapp-Putsch verwickelt und dann wird er also als Militär abgesetzt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg 1964, also stirbt er in der Bundesrepublik und da wird er noch mit großen Ehren, die Bundeswehr fliegt extra zwei Askari ein, die da noch leben aus Afrika und wird da mit militärischem Brimborium dann also beigesetzt. So lange hat man sich an diesen Menschen erinnert.
Also definitiv auch eine Kontinuität dieser Kolonialgeschichte auch in der Bundesrepublik in dem Bezug. Eine kleine Frage an der Stelle noch zu diesen, die Träger waren dann höchstwahrscheinlich auch aus der Lokalbevölkerung.
Ja, die wurden da rekrutiert, also das ist klar. Das sind also die Kriege da führen, das Offizierskorps sind die Weißen und die Mannschaften und die dann noch darunter stehenden Träger, die sind natürlich dann aus dem Land selber gepresst, angeheuert oder wie auch immer. Und die sterben also zuhauf an diesen Strapazen, denen sie ausgesetzt sind. Wie gesagt, das ist nur ein Aspekt. Es ist ja vor allen Dingen Frankreich, das im Laufe des Ersten Weltkriegs dann auf die Idee verfällt. Also Kolonialtruppen gibt es eben auch im französischen Kolonial, auch die Engländer haben das, hatte ich ja schon erwähnt. Und die kommen dann auf die Idee, dass sie die großen Verluste, die sie an der Front, Westfront da erleiden, einfach mit Menschen aus den Kolonien auffüllen. Und da werden dann in Afrika eben in den Kolonien Regimenter ausgehoben. Man sagt, es ist ungefähr so 500.000 Soldaten, die da so zusammengestellt werden. Also manche frei werden geworben, aber es werden auch die Leute einfach gepresst. Auch da ist es so, ist sogar noch rigoroser als bei den deutschen Einheiten. Es gibt weiße Offiziere, also und ein Schwarzer oder Chinese oder Indochina und so, kommen ja auch welche aus Madagaskar und so weiter. Also Farbige können keine Offiziere werden. Also die bleiben immer so beim Unteroffiziersrang maximal stehen. Offiziere sind die Weißen. Kanonenfutter sind also die Farbigen. Und von dieser 500.000 Soldaten, die da wirklich, kann man sagen, verheizt werden, sind mindestens also 100.000, die da ums Leben kommen, fallen auf diesen Schlachtfeldern. Und dazu kommen eben auch nochmal angeworbene Arbeitssoldaten, die also keine Waffen haben. Das sind auch nochmal so 200.000, die also aus den Kolonien an diese Westfront geschafft werden und die dann also Schützengräben ausheben und solche Geschichten da machen. Sie bleiben immer Menschen zweiter, dritter Klasse. Sie haben also nicht die Möglichkeit, irgendwie Offizier zu werden, aufzusteigen, irgendwelche Vergünstigungen da. Die sind einfach nur zum Verheizen sozusagen da. Und das gibt auch so einen Film, Titel habe ich jetzt leider nicht im Kopf, der so darstellt, die so aus einem afrikanischen Dorf, da die Leute zusammengetrieben werden, dann werden einige Soldaten, man kann das, diesen Drill kann man ja jedem relativ einfach beibringen. Und dann kommen die aus dieser afrikanischen Welt, waren noch nie in Europa natürlich, mit dem Schiff und kommen dann gleich in diese Hölle dieser Materialschlachten. Also das muss ja ein Erlebnis sein für die Menschen, das kann man sich ja vielleicht ausmalen, das ist ja unbeschreiblich sicherlich gewesen. Und diese Leute werden einfach, wie gesagt, gar nicht als richtige Menschen angesehen und da verheizt. Das ist aber, wie gesagt, in Europa, das ist vor allen Dingen eine Sache, die von Frankreich aus durchgeführt wird. Es gibt, wie gesagt, in England sowieso diese indischen Einheiten und so weiter. In Deutschland gibt es das nicht auf deutscher Seite, weil man ja gar nicht die Möglichkeiten hat, man gibt gar nicht die Transportmöglichkeiten, weil ja die Seeblockade das allein schon verhindern würde. Aber in Ostafrika, wie gesagt, kämpfen diese Askari für diese deutschen Interessen, kann man sagen, ja.
Das stellt schon ganz gut dar, wie diese Kolonien genutzt werden eigentlich als, ich nenne es jetzt mal Ressourcebeschaffung, auch wenn das in Bezug auf Menschen natürlich extrem zynisch ist, für diese Schlacht in Europa. Eine kleine letzte Frage noch zum Abschluss, um das auch ein bisschen abzurunden. Wie wirkt sich dann das Ende von dem Ersten Weltkrieg in den Kolonien aus? Gibt es da dann Unabhängigkeitsbestrebungen, auch die aus dieser Erfahrung heraus resultieren, oder bleibt erstmal die Lage ruhig?
Also ein wesentlicher Impuls für die, also das Wichtige ist ja für eine Nationenbildung, eine Staatbildung, dass es eine nationale Idee gibt und insofern auch irgendwie so eine, ja, vielleicht muss man das Wort Identität hier mal doch benutzen. Und es gibt ja in Afrika, als diese, also zunächst erstmal keine Staatenbildung. Also es gibt keinen Staat, es gibt zwar so Stammeszusammenhänge, aber keinen Staat. Und diese Idee vom Staat, also einen Staat zu gründen und das sich so zusammenzufügen, die entsteht eigentlich erst mit dem Ende oder zum Ende des Ersten Weltkriegs. Ich nehme an, dass das vor allem europäische Einflüsse sind und hat auch natürlich dann zu tun mit der Novemberrevolution in Russland und den Ideen, die dann also sozusagen darüber aufkommen. Aber bis sich da dann solche Identitäten, also eine Nationsidee tatsächlich ausbreiten, das dauert noch ein bisschen. Das kommt erst in den 20er, 30er Jahren so allmählich auf. Man könnte es vielleicht mal an der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika mal so ein bisschen versuchen darzustellen. Man muss sich ja vorstellen, es ist ein großes Gebiet, das willkürlich sozusagen entsteht durch diese koloniale Besitznahme und wo es also ganz unterschiedliche Kulturen drauf gibt, also ganz unterschiedliche Stämme. Es ist ja organisiert damals, gibt es also über 1000 Nationen, kann man sagen, auf diesem Gebiet. Das ist ja auch dreimal größer als das Deutsche Reich, das ist eine relativ große Gegend, die also unterschiedliche Sprachen haben, unterschiedliche Kulturen haben und so weiter, die also zusammengefasst in dieser Kolonie da dann leben. Die machen dann einen ersten Mal in der Geschichte einen gemeinsamen Aufstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft, der sogenannte Machi-Machi-Aufstand, das 1905 bis 1907 tobt. Und da geht es also gegen die weißen Eindringlinge sozusagen. Ich will das jetzt nicht ausweiten, das würde jetzt ein bisschen ein Thema für sich. Jedenfalls wird dieser Machi-Machi-Aufstand niedergeschlagen mit brutalsten Mitteln. Da gibt es auch Hunderttausende von Toten und also wird praktisch die afrikanischen Kulturen, die da sind, werden von dieser deutschen Besatzungsmacht und den Askari, die ja sozusagen die Handlanger da sind, zerschmettert. Und dann wird das durch Missionare und so weiter, wird also das Christentum eingeführt und hingegen, dass sie sich vorher also aufgelehnt haben und so weiter, die Menschen dort. Und die europäische Art und Weise zu denken und so weiter wird eingeführt. Aber die Zerstörung dieser alten Stammeskulturen führt dann dazu, dass da so eine Idee entsteht, dass es ja eine afrikanische Widerstand, afrikanische Identität gegen diese europäischen, gegen diese deutsche Besatzungsmacht gibt und daraus, also aus der Zerstörung und dann den Ideen, die dann dadurch sozusagen im Nachhinein entstehen, das ist noch ein langer Weg dann, bis das, der Staat Tansania entsteht und so die Sachen, die damit zusammenhängen, aber da sozusagen aus dieser Widerstandshandlung, die erstmal niedergeschlagen wird, beginnt diese Idee. Man muss ja, wie gesagt, erstmal die Idee eines Staates, eines eigenen Staat, die man gegen diese Kolonialmacht setzt, überhaupt erstmal entwickeln. Und hauptsächlich beginnt dieser Prozess nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er, 30er Jahren und wirkt sich dann also nach und nach aus. Und die Befreiung vom Kolonialismus ist ja ein langwieriger Prozess, der eigentlich so in den 60er Jahren richtig erst beginnt. Und da befreien sich ja dann nach und nach bis in die 70er Jahre hinein, natürlich noch weit in den 70er Jahren, die Nationen da von dem kolonialen Joch, das da direkt noch auf ihn lässt. Ich meine, es ist immer noch eine schwierige Geschichte bis heute, aber ja, die direkten Besatzungsmächten, das geht dann so in den 60er, 70er Jahren erst vonstatten.
Ein Prozess, der bis heute anhält, dieses koloniale Erbe zu bewältigen und zu überwinden. Vielleicht kommen wir da einfach später drauf zurück.
Gerne, gerne, weil die deutsche Kolonialgeschichte ist ein weites Feld und da gäbe es noch einiges dazu zu sagen. Okay. Ja.
Einen wunderschönen Tag Ihnen.
Jo, ciao, ciao.